Ich glaube, die müsste jetzt neu sein, vom Thema her. Ja, das ist ein Blödding, also ehrlich. So, und Sie können mich jetzt auch hören? Wunderbar. Ja, es geht heute nämlich um Dictionaries. Als zweites dann um das Thema Kopieren von Datenstrukturen, auch mutable Strukturen, veränderlichen Strukturen und dann auch ein paar Ergänzungen zu den Aufrufmöglichkeiten, die wir bei Prozeduren und Funktionen haben. Vielleicht ein klitzekleiner Rückblick. Letztes Mal haben wir schon relativ viel geschafft bezüglich der aggregierten Datentypen. Wir haben nämlich sowohl Tupel als auch Listen, das eine Paar indexierbar, Sequenztypen, einmal veränderlich die Listen, unveränderlich die Tupel kennengelernt. Wir haben dasselbe bei den Mengen kennengelernt, Sets und Frozen Sets, die Container-Datentypen sind. Und wir wollen uns heute jetzt auf den Dictionary-Datentyp stürzen. Diesen hier, wollen den genauer betrachten. Nochmal zur Erinnerung, ich hatte Ihnen dieses schon gezeigt. Ja, Python, wenn man so will, entwickelt diese Datentypen aus der Sicht der Mathematik. Es sind genau die Konstrukte, die man in der Mathematik benutzt, nämlich einerseits Mengen als Grundlage, mit Sets und Frozen Set. Wichtigste Eigenschaft, die Einzigartigkeit der Elemente. Es gibt kein Element, das doppelt vorkommt. Hat man eine solche Situation, kann man wunderbar diesen Datentyp benutzen. Der Zugriff kann nicht über Indizes erfolgen, sondern man muss, ja, man kann aber darüber iterieren. Okay. Das zweite ist Tupel oder Liste. In der Mathematik ist der Begriff Tupel gebräuchlich. Dort kann man über den Index, also eine Zahl, zugreifen. Der Index läuft von 0 bis n minus 1, wenn n die Anzahl der Elemente ist. Und die Einzigartigkeit der Werte und der Elemente ist aber nicht gesichert. Aber das Element bleibt genau an dem Index, an dem ich es eingetragen habe. Also habe ich von 0 bis n eingetragen, bleibt es genau so erhalten. Und ich kann es auch so wieder auslesen. Und jetzt das dritte Element, das wir uns heute dann anschauen wollen, vertieft, ist das Dictionary. Und das ist tatsächlich schon eine Abbildung für das linke, also für das Schlüsselelement, für das erste Element, sichern wir Eindeutigkeit zu. Damit wird es zu einer Funktion, einer partiellen Funktion, weil wir zählen die einzelnen Elemente ja auf, ist ja nicht funktional gegeben als Ausdruck oder so, sondern als Aufzählung. Und das erste Element, der Schlüssel, ist einzigartig. Okay? Also zu einem Schlüssel gibt es genau einen Wert, wobei der Wert alles Mögliche sein kann, kann auch ein ganzes Tupel sein, können also viele Werte tatsächlich sein. Und das ist diese Rechtseindeutigkeit, das heißt die Eindeutigkeit des Schlüssels. Auf der rechten Seite ist es dann eindeutig. Das nennen wir Funktion oder Abbildung. Und damit sind Grundkonstrukte der Mathematik in die Programmiersprache übertragen. Und wir wollen jetzt heute den Datentyp Dictionary kennenlernen. Wir wollen danach noch verschiedene Varianten des Copies uns anschauen und dann das Thema Unterprogramme. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das gemacht habe, aber das muss ich durch den blöden Kopierfehler. Also da dieses Anführungszeichen unten hier hinten, also normal entsteht das nicht. Aber Sie sehen, vieles ist möglich. So, und so werden wir vorgehen. Wir werden die Dictionaries betrachten und dann werden wir gleich noch eine Grundfunktion auch kennenlernen, nämlich das Hashing. Wir betrachten es hier als eine Methode, um genau diese Eindeutigkeit einfach, vergleichsweise einfach herzustellen. Und wir betrachten es als Möglichkeit, eben Dictionaries zu implementieren. Dann werden wir die Kopien in Python anschauen. Dann schließlich zu den Unterprogrammen gehen, Funktionen und Prozeduren, Call by Value betrachten, nochmal der Rückblick, Positionsparameter in dem Fall, dann Call by Object für Mutable-Typen und weitere Varianten des Calls, noch Default-Parameter, Schlüsselwort-Argumente, beliebig lange Parameterlisten und dann das Gelernte zusammenfassen. So. Jetzt die Dictionaries. Sie implementieren partielle Funktionen. Wie gesagt, partiell ist in dem Fall keine Einschränkung, weil wir eh alle Schlüsselwertpaare aufzählen wollen. Also, was wir speichern, ist ein Zweituple, also Paare, die fest zusammen sind, in der Form Schlüssel und Wert. Geschrieben dann eben in dieser Form, in geschweiften Klammern, erst den Schlüssel, dann den Wert. Der Schlüssel und der Wert können wieder ein N-Tupel sein. Damit sind beliebige partielle Funktionen, auch mehrdimensional, wenn Sie so wollen, realisierbar. Okay. Dictionaries sind in Python ein eingebauter Datentyp. Im Gegensatz zu den Sequenzen, die wir ja mit Zahlen indizieren, von 0 bis n minus 1, werden Dictionaries über die Schlüssel indiziert. Das heißt, ich greife über den Wert zu, nicht über eine Zahl. Okay? Und dieser Wert muss irgendein Immutable-Typ sein. Das ist Voraussetzung, weil sonst könnte ich auf diese Art und Weise nicht einfach dieses System verwalten. Stellen Sie sich vor, Sie haben alles aufgebaut unter der Voraussetzung, wie es bisher war, und dann verändern Sie einen Wert in einem veränderlichen Datentyp, dann würde diese Indizierung über die Schlüssel nicht mehr funktionieren. Aber das Wichtige ist wirklich, dass es jetzt inhaltsadressiert ist. Ich muss also keinen Index wissen, sondern Inhalt heißt, wenn da Vornamen drin stehen, dann kann ich über den Vornamen Hans, Luise, sonst wie zugreifen auf meinetwegen den Nachnamen, wer dann als Wert dahinter stehen würde. Das schränkt ein bisschen ein, aber dass der Schlüssel ein Immutable-Typ sein muss. Aber Strings und Zahlen können immer als Schlüssel benutzt werden. Zahlen ist nicht besonders interessant. Interessant sind eben Strings insbesondere. Aber es können auch Tupel benutzt werden, wenn sie wieder nur Strings und Zahlen enthalten. Also die Tupel dürfen nicht wieder Immutable-Typen enthalten, weil dann wäre ich in derselben Situation, als wenn ich gleich einen Immutable-Typ hätte. Okay. Listensets und andere Dictionaries können nicht als Schlüssel verwendet werden. Okay. Ja, wie erzeuge ich so ein Dictionary? Ganz einfach. Ich gebe ein paar geschweifte Klammern, Klammer auf, Klammer zu, ist ein leeres Dictionary. Aufpassen, könnte passieren, dass Sie das auch gerne bei Sets benutzen wollen. Da geht es nicht, sondern da müssten Sie dann ein Komma da noch reinmachen. Das würde dem Python-Interpreter zeigen, in die Klammern, hallo, da ist eine einelementige Menge, Komma, irgendein Wert, der dann da angegeben wäre. Ein durch Kommata getrennte Liste, Schlüssel-Wert-Paaren innerhalb der Klammern, fügt die initialen Schlüssel-Wertpaare in das Dictionary ein. oder so kann ich es halt machen. Es gibt also mehrere Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch wieder die Möglichkeit, den Konstruktor, nämlich Dictionary, zu benutzen. So, die nächste Frage ist dann immer, was sind die Hauptoperationen? Die Hauptoperationen sind das Speichern eines Wertes unter einem Schlüssel. Also nehmen wir an, Schlüssel wäre der Nachname, könnte dann kommen Vorname, Adresse und so weiter und so weiter. Könnte kommen. Das heißt nicht, dass Sie diese Übungsaufgabe mit einem Dictionary implementieren müssen. Heißt es auf keinen Fall. Aber man könnte es so machen, wenn man über den Nachnamen häufig zugreifen müsste. Denn bei einer Liste, was müssten Sie machen, wenn Sie nach einem bestimmten Nachnamen suchen? Ja, Sie, ja. Genau. Er würde also den Nachnamen mit dem Nachnamen in einer Vorschleife mit dem Nachnamen auf das Listenelement vergleichen. Ja, ist das identisch zum Nachnamen? Ja, das wären aber im Mittel n halbe Abfragen, bis Sie es gefunden haben. Hier geht es viel, viel schneller, nämlich nur mit einer kleinen Berechnung, die wir uns gleich anschauen, und direkt greift er darauf zu. Okay, also, das ist interessant. Es ist auch möglich, ein Schlüsselwertpaar mit einer Operation zu löschen. Ist eine weitere wichtige Operation. Wird beim Speichern ein Schlüssel verwendet, der bereits existiert, also ein Nachname würde schon existieren, ich will einen anderen Vornamen eintragen, dann trage ich in Wirklichkeit ein neues Paar ein. Ja? Also der verändert das schon, es ist eine veränderliche Datenstruktur, aber das alte ist dann weg. Gut, dürfen wir uns nicht drüber wundern, müssen wir nur gegebenenfalls feststellen, wenn wir das nicht wollen. Es erzeugt übrigens einen Fehler, das ist auch wichtig. Wenn ich einen Schlüssel versuche oder ein Paar versuche zu löschen, das nicht existiert. Aber der Umgang mit Fehlern werden wir dann in Kürze auch noch lernen. Dictionaries sind also tatsächlich, so nennen wir das allgemeiner, ein assoziatives Feld, also eine Möglichkeit inhaltsadressiert, eben nicht über einen Index, eine Zahl, sondern über den Inhalt zuzugreifen. Seit Python 3.6 wird Schlüssel und Werte von Dictionaries in derselben Reihenfolge allerdings iteriert, nur bei der Iteration, wenn ich sage, iteriere über alle Elemente, wie sie eingegeben wurden. Das ist durchaus problematisch, weil dies nicht garantiert ist. Also andere Implementierungen, wie zum Beispiel die Python-Implementierung in Python selbst, garantiert das nicht, also dieses Verhalten. Das macht nur die C-Implementierung, die wir typischerweise benutzen, so. Also es ist ein, ich hätte es eigentlich grau machen sollen, dieses Kapitel da, aber es ist nun mal so. Es ist aber möglich, über alle Schlüssel, über alle Items, Items ist immer Schlüsselpaar, Schlüsselwertpaar, über alle Values eines Dictionaries zu iterieren. Also zum Beispiel, man kann sagen, for key, key ist ja nur die Laufvariable in der Vorschleife in a Dictionary. Das heißt, für jeden Key, Doppelpunkt, mache das, was immer Sie da hinschreiben wollen. Sie können auch sagen, für jedes Item in einem Dictionary, Sie bekommen dann immer gleich dieses Paar geliefert, funktioniert auch. Sie können auch sagen, direkt for key in, Sie sehen hier die verschiedenen Funktionen, dict.items, dict.keys, dict.values. Sie können letztlich auch sagen, für jeden Wert in diesem Dictionary mache dieses oder jenes. Ja? Alles das liefert Python Ihnen direkt. Und das ist sehr, sehr, sehr mächtig. Sie werden im Laufe Ihrer Programmiererinnen Praxis dann schon erfahren, was man da alles mitmachen kann. Aber wie gesagt, Sie müssen zum Beispiel für die Aufgabe, die wir jetzt haben, nicht unbedingt ein Dictionary benutzen. Und die entscheidende Frage, warum würde ich das möglicherweise nicht machen, ist, weil ich nicht diese Funktion, Zugriff über den Inhalt, ja, unbedingt brauche. Okay? So, wofür werden dann Dictionaries genutzt? Naja, im Grunde genommen sind das Mini-Datenbanken. Also, wenn Sie so wollen, eine mini-relationale Datenbank, die Sie natürlich im Laufe Ihres Studiums noch ausgiebig kennenlernen werden. Aber das ist das Prinzip. Ich habe einen Schlüssel und über diesen Schlüssel, eben einen Wert, einen Immutable-Typ, greife ich auf einen ganzen Datensatz, ein Tupel zum Beispiel, zu, das als Wert dasteht. Übrigens als zweiter, als Wert, darf auch durchaus wieder eine Liste dastehen. Das ist kein Problem. Sie brauchen nur diese Eindeutigkeit ja für den Schlüssel und deshalb ist da eine Veränderung nicht erlaubt. Also die häufigste Nutzung eines Dictionaries sind also zum Beispiel für ein Wörterbuch. Deutsch-Englisch, da würden Sie, wenn Sie von Deutsch nach Englisch gehen, würden Sie Deutsch als Schlüssel anlegen. Okay, dann können Sie da sehr, sehr schnell drin suchen, nach, jetzt nicht gerade einen Eigennamen, nach Laufen und würden dann das englische Wort dazu als Wert finden. Genauso Telefonbuch, Name und dann als Wert die Telefonnummer. Okay. So ist es ganz typische Nutzungen und da gibt es sehr, sehr viele von. Dictionaries kommen häufig vor, hatte ich schon gesagt, und die wichtigsten Operationen sind hier unten nochmal angegeben. Hier habe ich jetzt mal die Liste aller Operationen angegeben, wieder in Punktnotation, also als Methode und da sehen wir, ja gut, wir können alles clearen. Wir können eben auch, interessant, dass da auch Copy from vorkommt, eine Shallow, das heißt eine Schale oder eine seichte Kopie von D erstellen. Schauen wir uns gleich an, was das genau ist. Wir können ein Get, Key und machen, wir können Items machen. Kurz, was ich Ihnen empfehlen würde, ist, sich einfach zu Hause hinzusetzen und jeden dieser Kommandos, die in dieser Liste steht, einmal auszuführen. Zum Beispiel Dictionary zu definieren und dann jedes dieser Kommandos mal auszuführen, damit Sie wirklich ein Gefühl dafür kriegen, was dieser Datentyp leisten kann. Also, alles Mögliche. Also die .values, die steht immer für Dictionary. So, wie wird diese Leistung jetzt implementiert, respektive was ist der Schlüssel, um so etwas zu machen? Das ist eine Technik, die wir Hashing nennen. Und Hashing ist im Grunde genommen etwas sehr Einfaches. Mithilfe einer Funktion, einer sogenannten Hash-Funktion, bilden wir einen beliebigen Definitionsbereich auf einen Index ab. Das heißt, dieser Definitionsbereich kann zum Beispiel sein ein beliebiger String wird mithilfe irgendeiner Funktion, die wir Hash-Funktion nennen, auf einen Index abgebildet. Okay, Sie sehen schon den Weg, auf diese Art und Weise werden Dictionaries, diese Inhaltsadressierung, auf Listen letztlich abgebildet. Und genauso macht es Python auch. Das heißt, mache ich das, sage ich jetzt meinetwegen irgendein String, dann müsste ich für diesen String anstelle des Wertes in der Hash-Funktion einen Index berechnen. Gut, wenn Python beginnt, eine Dictionary anzulegen, wird es vielleicht erstmal Platz für 1000 Elemente schaffen. Damit würde diese Hash-Funktion von 0 bis 999 abbilden. Wenn ich jetzt sage, aber der Definitionsbereich für die Hash-Funktion ist ein beliebiger String, dann sehen Sie sofort, sehr, sehr viele Elemente müssen auf einen Index abgebildet werden. Also meinetwegen AAAA und FABC bildet sich beides auf den Hashwert 0 ab. Das ist ja auch nicht schlimm, das ist ja keine Verletzung. Wir wollen ja Rechtseindeutigkeit haben für Funktionen und nicht Linkseindeutigkeit. Also es ist für jeden Wert des Definitionsbereichs der Hash-Funktion ist schon ein Bucket, wie wir das nennen, dann berechnet. Und das ist genau der Hash, der Wert der Hash-Funktion H von Key. So, und theoretisch, so wie es hier jetzt steht, können dann zum Beispiel auf den Wert, auf den Indexwert 1 die Zahl 11 abgebildet werden, die Zahl 21 abgebildet werden und auch die Zahl Otto abgebildet oder das String Otto abgebildet werden. Alles das bildet sich auf einen Indexwert ab. Aber das ist eben schnell ausführbar, das muss man eben klar sehen, weil nur diese Hash-Funktion ausgewertet werden muss. Das Gleiche gilt dann für 14. Das heißt, viele mögliche Elemente des Definitionsbereiches der Hash-Funktion werden auf ein Bucket abgebildet. Was man jetzt macht, ist, wenn ich etwas eintragen will in so ein Bucket, dann überprüfe ich als erstes, ist dieses Feld schon belegt? Habe ich da schon was reingeschrieben? Habe ich zum Beispiel an der Stelle 1, 11 oder 21 reingeschrieben? Habe ich noch nicht, dann trage ich einfach Otto ein. Und siehe da, wenn ich jetzt wieder Otto bekomme als Suchparameter, dann tue ich Otto einfach in die Hash-Funktion, komme wieder auf den Index 1 und sage, tatsächlich, da steht Otto drin, also habe ich es sofort gefunden. Aus vielleicht 400, 500 oder auch 1000 anderen. Also ohne sequenziell durchzusuchen. Einfach dadurch, dass ich die Hash-Funktion berechnet habe. Aber jetzt kann es aber passieren, wenn ich als nächstes jetzt 11 eintragen will, dass ich feststelle, halt, auf dem Index 1 steht ja schon Otto. Das nennen wir dann eine Kollision. Und da muss ich eine Kollisionsbehandlung durchführen. Das heißt, irgendwie muss ich es schaffen, dass ich den Wert 11 jetzt nicht da oben eintrage, sondern woanders. Woanders kann jetzt Verschiedenes sein. Kollisionsbehandlungen können sehr unterschiedlich sein. Kann man unterschiedlich implementieren, je nachdem, wie man es will. Aber was habe ich damit erreicht? Ich habe damit erreicht, dass ich sehr, sehr schnell inhaltsbasiert, also von Otto oder von 11, von 21, auf diesen Index komme, da feststelle, halt, es liegt eine Kollision vor oder es liegt keine Kollision vor und dann eben entscheiden kann, habe ich vielleicht mein Ziel schon erreicht. Also hier habe ich jetzt mal ein Beispiel gemacht und ich würde Sie bitten, das wirklich auszuprobieren. Übrigens haben Sie auch die Möglichkeit, die benutzte Hash-Funktion, diese spezielle Funktion mit der Kollisionsbehandlung in Python direkt zu benutzen. Sie können nicht nur das Dictionary benutzen, das diese Eindeutigkeit garantiert, sondern Sie können auch zum Beispiel an so einem kleinen Beispiel eben die ganzen Funktionen, die ich Ihnen vorgestellt habe, ausprobieren, die Hash-Funktionen sich anschauen, zum Beispiel, worauf hasht Python den String 1, worauf hasht Python den String 2 und so weiter. Schauen Sie sich das bitte mal an und dann ja, überlegen Sie nochmal, welche Möglichkeiten Sie mit dieser Funktion haben. Sie müssen sich damit vertraut machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das geht nicht so husch, husch. Erst dann erkennen Sie wirklich die Kraft oder die Mächtigkeit, die in diesem Datentyp steckt. Ja, ich weiß, dazu könnte man noch sehr, sehr viel mehr sagen. Vielleicht sollte ich das nächste Mal auch, aber für heute habe ich mal denselben Teil genommen, den ich die Jahre vorher auch gemacht habe. Dictionaries. Strenge Empfehlung, probieren Sie das mal aus. An einem Beispiel schauen Sie sich genau an, wie das Dictionary funktioniert. Gut. Ja, dann wäre als nächstes Thema jetzt dran. Also gibt es dazu noch Fragen? Das ist, glaube ich, wichtig, weil ich habe jetzt so ein bisschen schlechtes Gefühl, weil ich noch viel mehr da hätte zu sagen können. Aber ich habe es nicht vorbereitet und dann wäre es auch nicht zu sagen. Aber Fragen beantworte ich gern. Ich kann auch wieder ein bisschen besser hören.
Ja, genau, der Key wird im Index von dieser Liste gespeichert. Also wenn man jetzt ein Dictionary erstellt, dann wird der Key in dieser Liste gespeichert von dem Index.
Ja, das ist natürlich eine mehrelementige Liste, aber natürlich wird der Key da abgespeichert, weil sonst könnte ich nachher nicht entscheiden, wenn ich danach suche, habe ich eine Kollision oder habe ich keine Kollision. Es wird der Original-Key da auch gespeichert. Also es sind schon mehrere Operationen und es gibt auch sehr viel unterschiedliche Hash-Funktionen und es gibt da auch Geheimnisse, zum Beispiel, wenn Sie nachher in der Lage sind, selber Objekte zu schreiben, da macht Python es sich ganz einfach, da nimmt es schlicht und einfach die ID als Indexwert, weil die ID ist garantiert eindeutig und die benutzt sie dann als Indexwert, nicht als Indexwert, die benutzt sie als Schlüssel, um dann einen Index zu berechnen, weil der Index wird ja immer abhängig sein von der Größe des Dictionaries. Ja. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, Sie werden die Mächtigkeit erst spüren, wenn Sie das mal wirklich selber ausprobiert haben. Aber vielleicht ist auch die nächste Übung, ich überlege da zumindest da geeignete Aufgaben zuzumachen, weil ich kenne keine oder ganz wenige Programmiersprachen, die so mächtige Datentypen haben wie Python. Und nochmal, die sind super implementiert, sind also auch vergleichsweise schnell. Okay, jetzt zu dem anderen Thema. Ja, kopieren können Sie ja längst. Sie können ja einfach schreiben, S ist gleich eine Liste, 1, 2, 3, und jetzt sagen Sie, T ist gleich S. Jetzt können Sie ja dieselbe Liste, nämlich 1, 2, 3, unter T oder unter S abrufen. Aber es ist keine Kopie, sondern nur eine zweite Referenz auf 1, 2, 3 gelegt. Ja? Nur die Referenzen sind gleich. Und T ist gleich S, da sagt Ihnen der Interpreter auch, ja, das ist true, das sind die identischen Objekte. Identische Objekte. Das hat natürlich jetzt verschiedene, das hat natürlich verschiedene Konsequenzen, die wir typischerweise als Seiteneffekt bezeichnen. Verändern Sie jetzt S, indem Sie zum Beispiel sagen S.append 4, dann haben Sie, holter die Polter, auch T mit geändert. Denn das ist ja dasselbe Objekt. Exakt der. Und das nennen wir Seiteneffekt. Und das wollen wir, wenn Sie echt kopieren, ja nicht. Okay? Also müssen wir an der Stelle eine andere Waffe benutzen. Wobei keiner von uns Waffen benutzen möchte. Also ich glaube, da sind wir uns hoffentlich einig. So. Wie machen wir es jetzt? Ganz einfach, wir importieren den oder das Modul Copy. Also Import Copy, setzen wir jetzt voraus, ist überall ausgeführt. So, und dann haben wir in diesem Copy-Modul zwei Funktionen. Nämlich die erste Funktion heißt wieder Copy. Dieses erste Copy muss ich ja nur schreiben, weil ich eben nicht qualifiziert importiert habe, sondern das ganze Modul importiert habe. Und dann muss ich dem Python-Interpreter ja sagen, aus welchem Modul sollst du das nehmen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel da hinschreiben, from module copy import copy, dann können Sie demnächst Copy so benutzen. Ja? Aber in diesem Fall, wenn ich es so gemacht habe, muss ich copy.copy sagen und dann habe ich da noch eine andere Funktion, sehen Sie wir sofort, die heißt deep copy, also tiefe Kopie. Beide Methoden erwarten als Parameter den zu übertragenen oder den zu kopierenden Datentyp in einer Variable. Also typischerweise steht da einfach ein Variablenname davor. So, Sie geben zurück eine Referenz auf eine Kopie. Noch eine Anmerkung, steht da unten so klein und harmlos. Sie können aber eigentlich schon eine Kopie erstellen. Sie haben es nur vielleicht nicht gemerkt, aber mit dem Slicing. Vom Anfang bis zum Ende eine Sekunde. Sequenzdatentyp kopieren, also einfach alle Defaults benutzen, ja, vom Anfang bis zum Ende, dann erzeugen Sie eine echte Kopie. Sollte Ihnen nur klar sein, dass das so ist, hier geht es über einen Funktionsaufruf. Gut, schauen wir uns das an, was passiert. Das erste, Import Copy. Klar, habe ich gemacht. Darum muss ich copy.copy sagen. Mache ich auch. Und dann ist t gleich 1, 2, 3. Und siehe da, t ist s. Da habe ich eben true bekommen, ist jetzt false. Tatsächlich sind das zwei verschiedene Objekte. Und genau das wollen wir ja auch so haben. Gut. Prima. Wir wissen, wir können auf zwei unterschiedliche Arten echte Kopien erstellen, bei Sequenzdatentypen eben mit dem Slicing von Anfang bis zum Ende oder eben mit dem Copy. Warum gibt es denn jetzt noch diesen blöden anderen Deep Copy, also tiefe Kopie? Naja, was passiert denn, wenn ich jetzt in dieser Datenstruktur meinetwegen wieder Listen von Listen habe, also eine zweidimensionale Liste. Ja? Was dann passiert, ist Folgendes. Auf oberster Ebene wird tatsächlich eine echte Kopie erstellt. Aber nicht in der zweiten Dimension. Da bleiben die alten Referenzen vorhanden und werden nicht weiter aufgelöst. Da müsste ich jetzt ja auch anfangen, gegebenenfalls zu kopieren. Und deshalb nennen wir es tiefe Kopie. Das heißt, wenn ich eine Liste habe, das ist die äußere Liste, und da drin weitere Listen, eine weitere Liste, also eine weitere Dimension aufgemacht habe, dann wird bei Copy nur der äußere Teil echt kopiert. Der innere bleibt erhalten, bleibt mit den Referenzen, die existieren, erhalten. Will ich so etwas echt kopieren, dann muss ich ein Deep Copy nehmen. Das löst dann nämlich alle Strukturen hier innen auf und kopiert die auch und macht die neu. Stellt die neu zur Verfügung. Dann haben Sie eine echte, vollständige Kopie. Aber das müssen Sie eben nur machen, wenn Sie tatsächlich solche Strukturen haben, also eine Liste in einer Liste oder auch andere Sachen, ein Dictionary in Listen und so weiter. Sie können ja all diese Typen beliebig kombinieren. Okay? Noch ein Problem, also das funktioniert mit Deep Copy, aber es gibt ja eben ganz verrückte Sachen, die wir noch gar nicht behandelt haben, nur als Hinweis in die Zukunft. Sind diese Objekte, die da drin stehen, in ihrem Datentyp, sind die von einer Art, die wir bisher noch gar nicht betrachtet haben, so wie Socket-Instanzen, Traceback-Instanzen, File, also Dateiobjekte, dann passiert oder funktioniert auch dieses Deep Copy nicht. Das funktioniert also nur bei Python, also bei bestimmten, ja, bei den normalen Python-Konstrukten. Tipp, seien Sie aber vorsichtig, Sie könnten jetzt schließen als erstes, okay, ich bin immer auf der sicheren Seite, wenn ich immer ein Deep Copy mache. Ja, sind Sie. Sie haben aber auch immer beliebig viel Speicherplatz verbraucht. Okay? Und auch Zeit. Okay. Also wirklich eine Deep Copy und Copy nur dann benutzen, wenn Sie es wirklich brauchen. Sie sind so ruhig, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Gut. Also, drei Wege zusammengefasst, um in Python eine Kopie zu erstellen. Die schwächste Form, eine Kopie zu erstellen, ist die, einfach eine neue Referenz zu erzeugen. Diese neue Referenz zu erzeugen ist einfach, indem ich einen existierenden, was weiß ich, Liste einem neuen Namen zuweise, einfach eine neue Referenz erzeuge. Da haben wir allerdings erhebliche Seiteneffekte, denn egal wo wir was ändern, es wird in der jeweilig anderen, unter dem jeweilig anderen Namen auch verändert. Also, das wollen wir in der Regel nicht, diese Art von Seiteneffekte, weil das ist schwer zu durchschauen. Insbesondere für einen Leser, der ihren Text liest. Dann gibt es die Möglichkeit Copy aus dem Copy-Modul oder eben als Slicing vom Anfang bis zum Ende eine Shallow Copy, also eine oberflächliche Kopie herzustellen. Das wäre also eine, die nur auf der ersten Ebene der Datenstrukturen echt eine Kopie erzeugt. Das würde mit dem Befehl Copy passieren, der in dem Modul Copy enthalten ist. Will ich mehr, nämlich dass alle Ebenen kopiert werden, also eine echte Kopie erstellen, dann müsste ich Deep Copy wählen. Und dann funktioniert das auch auf Kosten von Rechenzeit und Speicherplatz. Und that's all. Das wäre es zu merken. Okay. Gut. Ja, damit haben wir jetzt schon heute tatsächlich eine ganze Menge gemacht. Jetzt müssen wir nur noch zurück uns anschauen, wie denn die Parameterübergabe in Python passiert. Und da machen wir am besten zunächst erstmal einen Rückblick. Gut, wir haben Unterprogramme kennengelernt. Ein ganz wichtiges Mittel zur Strukturierung von Programmen, weil auf diese Art und Weise können wir zum Beispiel Programmcode gut und einfach wieder benutzen. Wir schreiben ihn einmal und wir können ihn mit unterschiedlichen Parametern dann aufrufen. Ich hoffe, das ist Ihnen schon ein bisschen ins Blut übergegangen. Und wie mache ich das? Ich mache es so, indem ich mit define eine Funktion unter dem Name in diesem Fall, mit einer beliebigen Anzahl von Parametern deklariere. Also ich sage, dieses Stückchen Code soll das ausführen. Da können in der Suite ein Return drin stehen, steht hinter dem Return ein Value, würde dieser Value nachher, nach Rückkehr dieser Funktion, den Namen ersetzen. Also wäre dann dieser Wert zu erreichen, der da ist. Return ist allerdings optional. Wenn da jetzt kein Return auftritt in dem ganzen Programm, ist es dann ein Fehler? Nein, kein Fehler, sondern dann würde der Return-Wert None sein. Und der Typ auch. Ne? Ich hatte gesagt, None ist sowas Besonderes, ist ein, so nennen wir das, Singleton. Das heißt, da gibt es nur genau einen Wert zu diesem Typ. Und wenn ich auf None abfrage, frage ich immer mit is ab und nie auf den Wert None. Das geht zwar auch, dauert aber länger und wir als Programmierexpertinnen machen das gleich richtig. Wir haben uns angewöhnt, immer auf den Typ None abzufragen, wenn wir das machen. Entscheidend ist hier die Reihenfolge und die Anzahl der Argumenten, der Parameter, die müssen nämlich in dieser Form unbedingt stimmen, genau passen. Sowohl die Anzahl als auch die Reihenfolge. Und deshalb nennen wir diese Art von Parameter Positionsparameter. Also es gibt die Position 1, da wird ein bestimmter Parameter erwartet. Es gibt die Position 2, 3, 4. Warum fordern wir das so streng? Das fordern wir so streng, weil wir möchten, dass mögliche Fehler so früh wie möglich erkannt werden, damit wir nicht diese blöde Fehlerausbreitung haben. Fehlerausbreitung heißt, der eigentliche Fehler in der Programmierung ist da gemacht, er zeigt sich aber an ganz anderer Stelle in dem Programm. Erst da tritt er dann auf. Und das ist unangenehm. Weil wir das vermeiden wollen, haben wir hier eine solche strenge Überwachung bei Positionsparametern. Es muss die Reihenfolge gelten. Es gibt einen Parameter 1, es gibt einen Parameter 2, Parameter 3 und so weiter. Und auch die Anzahl der Parameter muss genau übereinstimmen. Ansonsten kriege ich hier eine Fehlermeldung. Beim Aufruf werden dann die Platzhalter, das heißt die formalen Parameter, die ich in der Definition stehen habe, also die Namen, die hier stehen, werden jetzt ersetzt durch die aktuellen Parameter. Okay. Und die Übergabe ist ein Call by Value. So nennt man, das ist nur ein Name. Was aber tatsächlich passiert ist, dass dieser Wert, den ich dann da reinschreibe und übergebe, dass der echt kopiert wird. Aber das ist auch nichts Schlimmes. Damit ist aber sichergestellt, dass nie eine Wirkung nach außen wieder passieren kann. Weil ich nur diese Kopie benutze, diese echte Kopie. Okay. Und das ist für alle Immutable-Typen so. Ja, es wird tatsächlich eine Kopie erstellt und innerhalb der Prozedur bei jedem Aufruf wird dann nur auf der Kopie gearbeitet. Das ist dasselbe, als wenn ich sage, okay, diese Funktion macht jetzt einen neuen Namensraum auf. Ja, einen echt neuen Namensraum, in dem auf dieser Kopie jetzt gearbeitet wird. Okay. Für Unmutable-Typen ist das aber anders. Warum machen wir das für Mutable-Typen? Warum machen wir das für Unmutable-Typen genau so? Weil wir erreichen wollen eine echte Kapselung. Das heißt, das, was intern in der Funktion passiert, möchten wir schön abgekapselt haben von dem, was außen passiert. Und damit erreichen wir, dass Sie wunderbar an dieser Schnittstelle der Funktionen Ihre Funktionen testen können. Und da möglicherweise auch gut Fehler erkennen und Fehler finden. Das ist genau der Grund, warum man so häufig wie möglich diese Parameterübergabe sich wünscht, diese Art der Übergabe. Habe ich jetzt aber okay, das ist hier nochmal beschrieben. Tatsächlich benutzt Python jetzt aber einen Twitter. Das heißt, dieser Twitter sagt, ist dieser Parameter ein unmutable Typ? Also nicht alles, was wir bisher kennen, aber String, Float, Integer, aber auch Tupel, unmutable und veränderlich. Da passiert genau dieses. Es entsteht eine Kopie und es wird auf der Kopie gearbeitet. Ist das aber eine Liste, also ein Mutable-Typ, so ist es eben gerade nicht der Fall. Zum Beispiel, Liste sei 1, 2, 3, eine Liste mit 3 Integer-Items. Wenn ich das so mache, kriege ich 1, 2, 3, also mit den Items 1, 2, 3, was ich da gemacht habe, sehe ich gerade nicht so genau. Wenn ich jetzt Liste von 1 sage, ist das das zweite Element und tatsächlich, da kommt auch 2 raus. Sage ich ID von Liste, kriege ich hier so eine Zahl heraus. Wir wissen, das ist zufällig die Speicheradresse, das ist aber unwichtig. Wichtig ist, dass dieses Ding eindeutig ist. Sage ich Liste 1 gleich 5, also dass die 2 soll jetzt in 5 geändert werden, macht die Liste das auch. Bei einem Tupel würde das Ding sagen, Tupel ist unmutable, kannst du nicht machen. Bei einer Liste kann ich aber unter dem Index einen neuen Wert reinschreiben. Habe ich jetzt hier gemacht. Und wenn ich dann Liste ausgebe, kommt tatsächlich auch 1, 5, 2 anstelle von 1, 3 raus. ID von Liste liefert aber genau denselben Wert. Dieses wurde also in place, wie wir sagen, geändert. Deshalb ist Liste eben auch ein Mutable-Typ. Er ist ein veränderlicher Typ, einzelne Elemente können verändert werden. So. Wenn der, also das Unveränderliche haben wir, ist ein Call by Value. Jetzt, wenn der aktuelle Parameter ein veränderlicher Typ ist, dann passiert Folgendes. Wird jetzt diesem formalen Parameter, das was in der Deklaration steht, oder in der Definition, besser Definition, der Funktion steht, wird auf diesem formalen Parameter, wir schauen uns das gleich als Beispiel an, dann verstehen Sie es auf jeden Fall, dann wird ein neues Exemplar erzeugt. Also tatsächlich eine Kopie, wenn ich einen neuen Wert zuweise. Okay? Verändere ich nur etwas, mache ich zum Beispiel ein Append, also ich füge etwas an, oder mache ich ein Insert in einer Liste, oder verändere ich etwas über einen Index in einer Liste, dann wird kein neues Element angelegt, ja, keine Kopie erstellt, sondern ich verändere das in Place. Da, wo es ist, und damit wird es auch nach außen, also im rufenden Programm, sichtbar. Das heißt, ich habe viele Möglichkeiten zu steuern, was eigentlich passiert, und zwar über formale Aspekte. Also, welche Veränderungen zum Beispiel führe ich aus? Wir sollten uns das aber genau im Beispiel anschauen. Und zwar ist dieses Beispiel jetzt schon ein bisschen länger. Und das heißt eben, ich definiere mir eine Funktion Spiel 2 von x und y, das sind die beiden Parameter. Gut, mache ich print yx, ich kann das ja beliebig machen, das ist der erste Befehl und der nächste Befehl ist, drucke mir die zugehörigen IDs aus von y und x. Dann wird in dieser Funktion eine Veränderung durchgeführt. Nur eine Veränderung über den Index. Also ein Zugriff über den Index. y1 wird 5 gesetzt. Und dann schaue ich mir an, wie die ID ist. Okay, ich führe eine zweite Veränderung aus mit Append. Das heißt, ich füge hinten an die Liste eine 7 an. Okay, drucke wieder aus, wie die ID ist. Also ist auch nur eine Veränderung. Jetzt mache ich als nächstes aber eine Zuweisung mit dem Gleichheitszeichen. Wir erinnern uns, ich hatte eben gesagt, das ist ein Unterschied. Und ich drucke wieder aus, ich drucke die ID von x aus, denn die habe ich ja jetzt gerade verändert. Und mache jetzt print y, x, das was ich, also die Werte drucke ich jetzt aus. Okay, jetzt beginne ich mit meinem Programm. Also ich sage, ich habe eine Liste, 1, 2, 3. Ich habe eine zweite Liste, Liste 10, mit 10 und 20. Ich drucke jetzt die IDs und da ist das, habe ich jetzt daneben geschrieben und da bekomme ich als Ergebnis diese Werte. Also Print ID von Liste ist rechts der Wert, hinten 20, Print ID von Liste 10 hat hinten ja einen anderen Wert. Das verändert uns auch nicht, aber jetzt beginne ich damit Spiel 2 aufzurufen. Ich rufe jetzt auf dieser Basis Spiel 2 auf. Und zwar mit den Parametern x ist Liste 10 und y ist Liste. Also das wird hier mit 10, 20 aufgerufen, x und y wird mit 1, 2, 3 aufgerufen. Und jetzt schaue ich nach, was da eigentlich passiert. Hier nochmal die Angaben, wo diese Listen stehen, das ist das, was ich mir hier unten gemacht habe, das wird jetzt oben auch nochmal ausgedruckt und wir sehen, Das sind ja mutable Typen. Es wird im ersten Schritt, wenn ich die Funktion ausführe, keine Kopie angelegt. Die IDs sind dieselben, die ich unten im berufenden Programm, das ist das rufende Programm, angegeben habe und die ich mir da angeschaut habe. Wenn Sie die vergleichen, sind genau dieselben. Das habe ich ja nur gemacht, damit ich sehe, was passiert in dieser Funktion. So, jetzt als nächstes mache ich eine Zuweisung hier y von 1 gleich 5. Ist nur eine Veränderung. Und siehe da, ja, das ist tatsächlich nur eine Veränderung. Die ID bleibt erhalten. Die Veränderung ist aber eben auch im rufenden Programm sichtbar, weil wir ja auf der gleichen ID arbeiten. Okay? Auf dem gleichen Exemplar also arbeiten. Mache ich das bei Append, passiert dasselbe. Die ID bleibt erhalten. Was wir jetzt aber gemacht haben, ist, tatsächlich haben wir den zweiten Platz auf 5 geändert und den hinten noch eine 7 angefügt. Also das müsste jetzt so sein, können wir uns gleich auch anschauen. Hier mache ich jetzt eine Zuweisung. Ich mache tatsächlich eine Zuweisung, also das ist ein bisschen runtergerutscht, das muss ich mal nochmal korrigieren, mir heute Morgen nicht aufgefallen. Das ist die Zuweisung zu diesem Kommando hier und tatsächlich wir haben jetzt eine neue ID. Das heißt, X hat eine neue ID wegen dieser Zuweisung. Okay? Zuweisung verändert das. Das ist dieses Zweifache, das ist quasi ein zweifacher Twitter. Und jetzt mache ich Print YX. Oben habe ich auch schon Print YX gemacht. Oben war rausgekommen 1, 2, 3. Jetzt ist das 1, 5 durch die Veränderung, 3, 7 durch das Append. Und das ist jetzt unter der neuen ID das Y hier, während das X 10, 11, 12 ist. Also 10, 11, 12, stimmt das? Glaube ich nicht. Denn das X müsste ja sein, was? Doch, 10 oder 12, ich habe ja eine Zuweisung. Klar, stimmt genau. Selbst ich bin jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Also, ganz in Ruhe dieses Beispiel am besten ausprobieren am Interpreter und jedes Mal überlegen, was ist da. Aber es scheint alles richtig zu sein. 10, 11, 12 kommt jetzt daraus. Wegen der Zuweisung eine neue ID, das ist wirklich neu. Okay. So, und jetzt kommen noch ein paar Tricks. Wenn ich jetzt Print Liste, also auf außerhalb der Funktion wieder, wir haben ja jetzt uns angeschaut, was passiert denn mit den Variablen innerhalb der Funktion Spiel 2. Jetzt bin ich wieder außerhalb. Und das ist ja natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil Sie sehen jetzt nicht mehr das alte Programm und müssen es jetzt verfolgen. Aber wenn ich jetzt außerhalb mir das anschaue und sage Print Liste, Liste war ursprünglich 1, 2, 3. Und tatsächlich durch das Aufrufen der Funktion Spiel 2 ist 1, 2, 3 verändert worden in 1, 5, 7. Okay, also auch außerhalb der Funktion wurden in dieser Datenstruktur echt Werte verändert. Und das genau nennen wir Seiteneffekt. Das kann sein, dass wir das manchmal haben wollen, diesen Seiteneffekt, weil was können wir damit erreichen? Wir können damit auf diese Art und Weise Werte zurückgeben an das rufende Programm. Aber es ist extrem schwer zu kontrollieren, woher jetzt diese Veränderung kommt. Stellen Sie sich vor, viele solcher Funktionen arbeiten auf einer Struktur, auf einer Variablen, dann finden Sie fast nicht mehr durch einfache Testmechanismen heraus, wer jetzt die Veränderung bewirkt hat. Sondern nur, wenn Sie wirklich ganz Step für Step durchgehen. Übrigens, oder vielleicht dieses Mal schon, veröffentliche ich noch ein kleines Tutorial, wie man in Python, wie man in Idle mit dem Debugger arbeiten kann, um sowas Schritt für Schritt auszuprobieren. Aber wir wollen nicht jedes Mal Schritt für Schritt unsere Fehler suchen, ja? Sondern wir wollen es mit logischem Überlegen machen. Drucke ich Printliste 10 aus, was ist Liste 10? Wie war Liste 10? Liste 10 war 10, 20 und warum sollte es verändert worden sein? Durch was? Nicht verändert, weil hier auch diese Zuweisung zu x, x wird ja aufgerufen, aber eine Zuweisung ist. Also die Zuweisung ist unproblematisch, erzeugt nur eine lokale Veränderung. Die anderen, aber verändernden Methoden, wie Append, wie Indexzugriff, erzeugen auch außerhalb sichtbare Veränderungen. So, ups, so weit wollte ich gar nicht. Einen weiter, dahin, ja. So, jetzt können Sie sich die IDs nochmal anschauen und da sehen Sie genau das, was hier unten aufgeschrieben ist. Und ich kann Ihnen nur sagen und dringend bitten, das Ganze in Ruhe. Sie müssen jeden Schritt genau verstanden haben. Aber es läuft ganz mechanisch ab. Ganz mechanisch. Erste Frage, ist der aktuelle Parameter ein mutable Type oder ist er immutable? Ist er unveränderbar? Dann haben wir einfach ein Call by Value. Das heißt, nie eine Wirkung von innen der Funktion nach außen, respektive wir haben natürlich eine Wirkung, aber nur bei dem Return Value. Also an ganz ausgezeichneten Orten. Okay. Ist es ein Mutable Type, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wie wurde dieser Mutable Type, denn der formale Parameter, geändert? Wurde der formale Parameter durch eine Zuweisung geändert? Wieder kein Problem, keine Wirkung nach außen. Wurde allerdings der formale Parameter durch eine Veränderung mit Append, Indexzugriff erzeugt, dann haben wir eine Wirkung nach außen, also einen echten Seiteneffekt, den man auf Anhieb sofort nicht sieht. Okay. Also merken, Python benutzt zur Parameterübergabe ein Call by Object, so heißt das offiziell. Das heißt, für unmutable Variablen wirkt dies wie ein Call by Value. Eine sichere Variante im Sinne der Fehlerausbreitung, dieses Call by Value. Deshalb, weil von innen einer Funktion nichts in nach außen führende, in dem rufende Programm verändert wird. Für Mutable-Typen kommt es jetzt auf die Art der Veränderung an. Ist das eine Zuweisung mit dem Gleichheitsoperator? Dann wirkt das nur lokal. Dann wird bei der Zuweisung echt an einen formalen Parameter, echt eine Kopie erzeugt. und alles bleibt so, wie ich es wahrscheinlich erwarte. Führe ich allerdings verändernde Operationen mit Append, Zugriff über einen Index aus, so passiert das in place. Also werden die Veränderungen exportiert. Das wäre jetzt genau dasselbe wie ein Call by Reference, so wie wir es ganz ursprünglich mal die verschiedenen Varianten eingeführt haben. Ja?
Ich wollte fragen, wie es eigentlich aussieht, wenn ich eine Liste von Dictionaries habe. Ist es ein Mutable oder ein Unmutable?
Was ist denn eine Liste? Ist eine Liste ein... Liste ist ja ein Mutable Type. Und Dictionaries ist auch ein Mutable Type. Und ein Mutable Type bleibt ein Mutable Type. Ja, genau. Sie meinen jetzt, wenn ich außen quasi den Anschein mache, also ein Tupel zum Beispiel, es ist ein unmutable Type, jetzt in Wirklichkeit da aber in der zweiten Hierarchieebene jetzt einen veränderlichen Typ habe. Also ich bin nicht hundertprozentig sicher, gestehe ich jetzt, aber ich denke, der Python-Interpreter merkt das. Und macht diese zweite Variante. Aber das ist der Grund, warum ich eben auch die Interpreter so mag, weil er probiert das jetzt mal gerade aus, ja, und dann weiß man es. Ja, und dann weiß man das einmal fürs Leben. Ich sag jetzt, ich weiß es nicht. Okay, aber ich würde es ausprobieren. Gut, das ist tatsächlich etwas kompliziert. Nochmal, führen Sie das Beispiel, das ich Ihnen da angegeben habe, bitte mal ganz in Ruhe aus. Aber eben nicht abends zwischen 23 und 24 Uhr, sondern machen Sie es morgens, weil Sie müssen alle Geister beisammen haben. Oder machen Sie es am besten in der Lerngruppe. Ja, damit Sie Ihre kleinen Denkfehler, ja, rausfinden. Gut. Ist das versprochen? Wenn ja, dann gehe ich jetzt weiter. Nämlich weitere Parametervarianten. Python bietet an der Stelle noch viel mehr. Übrigens, Sie können fast jede Programmiersprache oder Sie könnten Programmiersprachen wunderbar danach klassifizieren, welche Parameterübergabemechanismen Sie implementieren. Und das ist auch das Schöne in Python, Sie lernen als Anfängerinnen gleich mehrere Sachen. Sie haben nämlich auch noch die Möglichkeit, sogenannte Default-Parameter festzulegen. Das heißt, Sie können bei der Definition define, foo, Sie können sagen, der Wert Z ist defaultmäßig, also als Voreinstellung, 42. Okay? So. Damit ist festgelegt, wenn Sie Z entweder nicht angeben, Sie könnten ihn also weglassen. Sie können also die Funktion foo nur mit zwei Parametern aufrufen, nämlich mit einem aktuellen Parameter für x und einem aktuellen Parameter für y. Und z einfach weglassen. So tun, als wenn Sie das nicht kennen. Dann würde im Unterprogramm mit z gleich 42 gearbeitet. Okay? Dieser Wert kann beim Aufruf überschrieben werden. Sie können selbstverständlich foo mit 1, 2, 3 aufrufen. Dann wäre Z jetzt im Unterprogramm gleich 3. Also ersetzt. Natürlich, das geht immer. Sie können dieses ersetzen, aber Sie können eben mit dem Default-Wert arbeiten. Aber Achtung, die Default-Werte werden nur zum Zeitpunkt der Funktionsdefinition ausgewertet. Sie können da oben natürlich auch irgendwie einen komplizierten Ausdruck hinschreiben. Dieser Ausdruck und damit der Wert bestimmt, wird nur zum Zeitpunkt der Definition. Nicht nachher bei jedem Aufruf. Okay? Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, der Ausdruck, da oben Z gleich 42, der Wert für Z, der Default-Wert, der Vorbelegungswert oder Voreinstellungswert für Z wird einmal berechnet. Und zwar zum Zeitpunkt, wenn Sie die Funktion definieren. Okay, ich mache sofort weiter. Was passiert jetzt?
Ich habe es ausprobiert. Ich kann in einem Tupel, wo zwei Listen drinstehen, ein Element aus einer Liste verändern. Und dann eben, wenn ich das Tupel wieder ausgebe, dann ist das ein verändertes.
Okay, also es funktioniert so, wie ich es auch erwartet hätte. Python merkt das. Sie müssen jetzt noch die Veränderung durch Zuweisung machen, dass es dann eben nicht verändert wird. Also die Liste durch eine Zuweisung mal verändern. Aber gut. Okay. Default-Werte. Warum hat man das? Weil oft Voreinstellungswerte hilfreich sind, dann muss sich der User das nicht merken und kann einfach den Default-Wert übernehmen. Okay. Das sind zum Beispiel Namensparameter. Normalerweise, wenn wir die Funktion Power ausführen, habe ich sie jetzt hier mal definiert, ist x hoch, also Base hoch Exponent. Wenn ich das hier mache, ist es 2 hoch 10. 2 hoch 10 ist gar nichts Neues für Sie, ist 1024. Das wissen Sie inzwischen. Tatsächlich können Sie aber auch all diese Varianten machen. Sie können sagen Power, ach so, das ist jetzt mit Namensparameter. Entschuldigung, ich habe nicht genau gelesen. Sie können auch den Namen des, die Sie hier oben angegeben haben, des formalen Parameters benutzen und sage, dieser Name, nämlich Base, wird zu 2. Und der zweite Name, nämlich Exponent, wird zu 10. Und zwar im rufenden Programm. Sie können also sagen, ich möchte genau diesen Wert verändert haben. Und dann können Sie das auch austauschen. In welcher Reihenfolge Sie das dann tun, ist egal. Okay, das sehen Sie hier im dritten, nämlich da steht als erster Parameter dann Exponent. Aber er ist ja benannt. Und zwar benannt genau mit dem formalen Parameter. Und zwar nur mit dem. Okay, und dann können Sie auch das machen. Das Ergebnis ist das gleiche. Sie können auch den ersten Parameter, Base, so lassen, also als Positionsparameter. Und nur den zweiten verändern. Also alle Möglichkeiten. Alle Möglichkeiten haben Sie da, um benannte Parameter zu nutzen. Gut. Und das sind die sogenannten Schlüsselwortargumente. Also hier nochmal ein anderes Beispiel. Foo xy example hat 3 Parameter. Rufe ich das mit 1, 2 Example auf, Example gleich 3, ist natürlich das Ergebnis 1, 2 und 3. Rufe ich es mit 5, Example gleich 42, y gleich 10 auf, wird tatsächlich y, das ist ein Namensparameter jetzt, das hier ist ein Default-Parameter, wird y 10, so habe ich es ja aufgerufen. Und als letzter Parameter, Example, wird 42. Also es ist jetzt eine Kombination, was hier dargestellt ist, zwischen Schlüsselwortargumenten und, also zwischen Namensparametern oder Schlüsselwortargumenten und Defaultwerten. Jetzt muss man aber aufpassen, es gibt da eine klitzekleine Falle, wo man sich leicht oder wo sich viele ganze Generationen von Programmierern reingelegt haben, nämlich, wenn ich dort oben eine Liste angebe, L, eine leere Liste als Parameter, und diese dann fülle mit F von 1, also mit einem Wert, das wäre jetzt A, aber L bleibt Liste. L ist ein Default-Parameter. Die Liste wird also einmal ausgewertet, und zwar in dem Moment, wo die Funktion da oben ausgeführt wird, wo der Python-Interpreter darüber läuft. Und zwar genau dort einmal und nie wieder. Während in dem rechten Beispiel diese Liste immer wieder auf leer gesetzt wird, bei jedem Aufruf. Mit anderen Worten, diese beiden Beispiele, und das müssen Sie sich dann klar machen, unterscheiden sich dadurch, dass hier die Liste einmal auf leer gesetzt wird und dann wird mit dem Append immer ein anderer Wert dazugefügt, während hier die Liste bei jedem Aufruf, nicht nur bei der Definition, auf leer gesetzt wird. Okay? Vielleicht müssen Sie das auch noch mal durchdenken, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ist ja schon möglich, ist ja schon ein bisschen verrückt, dass das so unterschiedliche Ergebnisse hat. Also ich finde es immer ein bisschen verrückt. Wir müssen das nicht. So, und jetzt gibt es im Python noch etwas, nämlich die Sternparameter oder die Sternsternparameter. Mit den Sternparametern können Sie, aber das ist wirklich Advanced Programming, aber Sie finden es in einigen Built-in-Funktionen, können Sie eine beliebige Anzahl von Parametern übergeben. Weil dieser Stern sagt, dieser Parameter ist ein Tupel. Okay? Und damit können Sie eine beliebige Anzahl übergeben. Also, und das machen eben einige Built-in-Funktionen. Machen Sie einen Stern-Stern-Parameter, dann erwartet die Funktion ein Dictionary mit Schlüssel und Wert, so wie wir es heute kennengelernt haben, das alle Schlüsselwortargumente enthält, bis auf die, die in der Definition schon vorkommen. Also auch damit kann ich beliebige Parameteranzahl übergeben. Bedingung ist nur, der Sternname muss in der Parameterliste vor allen Schlüsselwortargumenten und vor dem Stern-Stern-Name vorkommen. Das ist einfach, um Eindeutigkeit herzustellen. Diese Formen werden zwar nicht sehr häufig benutzt, aber gerade bei systemrelevanten Sachen eben doch. Ja, und darum sollten Sie es wissen, benutzen müssen Sie es nicht sofort. Jetzt gibt es in Python noch was Verrücktes, das will ich Ihnen noch zeigen. Sie können in Python Funktionen einfach umbenennen. Und zwar umbenennen, wodurch, dass Sie eine Zuweisung durchführen. Sie können also nicht nur Ausdrücke irgendeinem Variable, einem Namen zuweisen, sondern auch ganze Funktionen. Nehmen wir mal das Beispiel hier, define Spiel, xy, x wird auf Hallo gesetzt und dann drucke ich das aus, also einen ganz einfachen Parameter. Habe ich das ausgeführt und führe jetzt, oder gucke mir jetzt an, was ist Spiel, sagt der Python-Interpreter, hallo, das weiß ich, Spiel ist eine Funktion. Und zwar sagt er mir sogar, wo diese Funktion im Speicher steht. Aber das ist nur Komfort. Er weiß, Spiel ist ein ausführbarer Typ. Vielleicht haben Sie sich gewundert schon, warum auf den Typenübersicht unten ausführbare Sachen stehen. Das ist genau der Grund. Ja, sind einfach auch Datentypen. Jetzt mache ich was Verrücktes. Ich sage nämlich, S ist gleich Spiel. Also ich weise Spiel jetzt einem anderen Namen zu. Okay? Und tatsächlich, Python, der Interpreter, meckert nicht. Er sagt, gut, rufe ich jetzt S 2, 3 auf, wird in Wahrheit Spiel aufgerufen. Weil Sie es ja zugewiesen haben. Und sagen Sie, Spiel ist gleich S, ja, sagt er, du hast recht. Das ist true. Mit anderen Worten, Sie können auch damit tatsächlich rechnen, wenn Sie wollen und wenn Sie es alles beherrschen. Jetzt ist es genau 11 Uhr. Wir haben uns heute also einiges nicht so ganz Triviales angeschaut. Und ich würde mich wundern, wenn jeder an jeder Stelle mitgekommen ist. Nicht wegen Ihnen, sondern wegen meiner blöden Ausdrucksweise. Also, es ist extrem schwer, all diese Kleinigkeiten voll zu verstehen im ersten Moment. Aber im Grunde genommen ist es dann doch wieder keine Zauberei. Dictionaries, sehr mächtig, benutzen das Hashing. Übrigens, welcher Datentyp benutzt wohl auch noch Hashing? Die Mengen, ja genau, weil auch da wird Eindeutigkeit sichergestellt und zwar dadurch, dass ich den Hashwert berechne, gucke, gibt es eine Kollision und kann dann entsprechend agieren. Kopien mit dem Modul Copy durchführen, Call by Object für Mutable-Typen, weitere Parametervarianten und ich habe es heute Morgen noch nicht geschafft, das freizuschalten, mache ich aber auf jeden Fall am Wochenende zwei weitere Quiz. Ihr Kommilitone hat noch eine Frage, also geben Sie ihm bitte noch die Chance.
Ja, Methoden sind ja Datentypen, also kann ich sie auch als Parameter übergeben?
Was, welche?
Ja, kannst du. Okay, ja, auch mal Methoden als Parameter übergeben.
Ja, ja, kann man. Ja. Man kann auch Funktionen oder später dann Methoden als Parameter übergeben. Gut. Vielen Dank und schönes Wochenende. Dankeschön.